Hi, hier ist Marina Besorgs.de, ja auch bekannt als die Marina. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mein Buch gelesen, Die Bossin. Darin beschreibe ich die Ups und Downs meiner Karriere. Über 20 Jahre in der Musikindustrie. Wie habe ich es geschafft? Wie bin ich mit Rückschlägen umgegangen? Und oft werde ich gefragt, how did you do it? Und oft ist meine Antwort, keine Ahnung. Did I do it? Doch in diesem Podcast geht es gar nicht um mich. Es geht um meine Gäste, die ich fragen möchte. Wie habt ihr es geschafft? Wie seid ihr mit Rückschlägen umgegangen? Was sind eure Tipps? Und was habt ihr manifestiert für eure Karrieren? Willkommen bei I Did It, dem Podcast, der genau nachfragt. How did you do it? Jerry Vizan. Ich habe ihn erst vor kurzem entdeckt und bin seitdem Fan. Früher hat er als Rapper die Battle-Szene aufgemischt, heute steht er als Stand-Up-Comedian auf der Bühne und legt ein Tempo vor, das ich sehen lassen kann. Über 250.000 Follower, eine rasant wachsende Fanbase und ja, die Girls lieben ihn. Klingt ein bisschen nach Matt Rife, oder? Ist er der deutsche Matt Rife? Und vor allem, wie hat er es geschafft, in so kurzer Zeit so durchzustarten? Jerry Vizan, how did you do it? Willkommen in meinem Podcast.
Vielen lieben Dank, Dankeschön. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein.
Magst du dich nochmal vorstellen für die 3 Leute auf der Welt, die dich noch nicht kennen?
Sehr gerne. Mein Name ist Jerry, ich bin aus Köln. Ich mache jetzt seit circa 16 Monaten Stand-Up-Comedy. Ich glaube, vor 16 Monaten war mein allererster Auftritt. Und seit circa einem Jahr oder 10 Monaten teile ich das Ganze auch online. Und habe jetzt das letzte Jahr über irgendwie meinen Traum zur Realität gemacht. Und jetzt bin ich vom Beruf Comedian und sitze hier bei dir im Podcast. Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist krass. Am Anfang des Podcasts versuche ich immer zu verraten, woher man sich kennt oder ob wir uns schon kennen. Wir sind uns einmal begegnet, tatsächlich bei einem Event von Marvin Game. Und er war auch der Erste, der mir ein Video von dir gezeigt hat.
Ach, cool.
Weil er meine Liebe zu Stand-Up-Comedy kennt und auch quasi mein Humor-Type. Und war so, ey, den musst du dir angucken, der ist bestimmt was für dich. Und das Witzige ist, dass er am Anfang zu mir gesagt hat, wir outen ihn jetzt einfach. Ja, der ist auch ein bisschen assi und ein bisschen hart. Und ich war so, hast du vergessen, wer ich bin? So. Und seitdem bin ich wirklich Fan. Und jetzt fühle ich mich nicht so schlecht, weil du gesagt hast, du machst das erst seit 16 Monaten. Mhm. Aber das ist auch schon ganz schön crazy, weil in meinem Umfeld oder in unserer Bubble kenne ich schon sehr viele Leute und dafür machst du es erst seit so kurzer Zeit. War das für dich, also du kommst ja aus dem Battle Rap, ne? Dann gehen wir mal kurz zurück. War das für dich, während du Battle Rap gemacht hast, aber schon irgendwo klar, dass Humor ein Thema ist und dass du damit auf die Bühne möchtest?
Tatsächlich ist es so ein bisschen so eine Fehlinformation, die sehr viele Leute haben mit dem Battle Rap. Ich komme in dem Sinne aus dem Battle Rap, dass ich mit 16 oder so angefangen habe zu rappen und auch so Freestyles die ganze Zeit gemacht habe, so Freestyle-Battles, aber nie irgendwie on-cam oder sonst was, sondern immer nur mit meinen Jungs im Park so. Und dann habe ich tatsächlich ein Battle gemacht bei Future of Battle Rap, ganz liebe Grüße an der Stelle. Und das war aber schon, als ich als Comedian schon unterwegs war. Da war ich schon 3 Monate mit Comedy unterwegs und ein Freund von mir, der diese Battle Rap-Liga hostet, der hat mich irgendwie angequatscht und meinte, ey, willst du nicht mal hier mitmachen? Und dann habe ich als kleines Sidequest dieses Battle gemacht, 2 Tage, nachdem ich den Kölner Comedy Clash schon gewonnen hatte.
Krass.
Also das war so mein erster größerer oder kleinerer Erfolg in der Comedy-Szene. Habe dann dieses Battle gemacht, wo ich auch wirklich nur 3 Tage mich vorbereitet habe. Und das war mein einziger Bezug zu Battle Rap. Aber irgendwie ist es in der Szene wirklich wie ein Lauffeuer und alle sprechen mich an und sind so, ja, Comedy, ja, und du kommst ja eh aus dem Battle Rap, du kennst das alles ja schon, du bist ja schon so lange am Start. Ich bin immer so, ey Leute, ich habe gar keine Ahnung
davon. Ja, das findet man auch im Internet.
Ja, das ist funny, ich weiß. Deswegen ist voll klar, dass du das auch ansprichst. Und das spricht wirklich jeder an.
Ja.
Aber so war es gar nicht. Aber was ich auf jeden Fall habe, ist der Bezug zu Battle Rap. Den habe ich schon ewig. Und ich habe mir auch alle Battles früher reingezogen und habe das wirklich wahnsinnig viel konsumiert. Und bin deswegen auch irgendwie so drinne und kenne die ganzen Leute. Aber dass ich selber gebattelt habe, war einmal der Fall.
Okay, siehst du, als erstmal haben wir gelernt, hättest du mich als PR-Frau, würdest nicht im Internet stehen und die Leute würden wissen. Das können wir ja dann später besprechen. Aber nichtsdestotrotz, du hast halt Musik vorher gemacht.
Also genau.
Und das ist ja auch Schreiben.
Voll.
Wie würdest du denn sagen, also wann kam so der Moment, du hast dann Mucke geschrieben oder auch Spaß daran gehabt, aber du hast ja dann auch schon mit Comedy angefangen. Und das ist vielleicht so eine Klischeefrage, aber ich finde es halt einfach immer mega interessant. Gerade beim Thema Comedy bist du wach geworden eines Morgens, hast gedacht, ey, ich glaube, ich bin lustig, während du schon irgendwie Bock hattest zu schreiben. Oder wie kam das?
Also, ich gehe mal ganz weit zurück. Diese Leidenschaft fürs Schreiben und für die Sprache ist schon so in der Schule krass entstanden. Ich habe schon sau früh angefangen, Texte zu schreiben einfach. So mit, glaube so, ja, so 16, als ich so voll im Deutschrap-Ding drin war, habe ich angefangen, die Texte aufzuschreiben und zu machen. Und da habe ich halt auch, wie gesagt, super viel immer gefreestylt und mochte einfach diesen Wortspielerei total. Und dann habe ich auch angefangen, mich in der Schule für Deutsch zu interessieren und habe irgendwie meine Aufsätze gerne geschrieben und solche Sachen gut gemacht und war dann auf einmal auch ein guter Schüler in Deutsch irgendwie, obwohl ich sau faul war. Aber das hat mir einfach gefallen und gelegen. Und parallel dazu habe ich immer schon dieses Ding für super alberne Scheiße in mir so. Also ich bin super Fan von Comedy-Filmen immer gewesen. Ich habe den Bezug zu Stand-Up erst ganz spät entdeckt, komme ich gleich drauf. Aber mein Bezug zu Comedy waren immer Filme. Ich hab einfach nichts mehr geliebt, als Komödien zu gucken. So. Und halt einfach nur Scheiße zu erzählen. Mein Vater, meine Onkels, mein Bruder, wir sind alle so. Wir labern die ganze Zeit nur Schrott und finden einfach alles witzig und versuchen irgendwie immer uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und für mich liegt da somit die höchste Qualität im Leben irgendwie drinne. Und das begleitet mich schon immer, seit ich denken kann. Ich war immer so, ey, ja, wie man es halt kennt, es gibt diese Leute, wo man sagt, ey, du bist so funny und lustig, werd mal Comedian, so und so. So auf die Bühne gehen, was machen, das war schon immer auch in mir drinne, das wollte ich immer unbedingt. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit Rappen, Texte schreiben, hin und her. Und dann erst nach vielen, vielen Jahren, vor ungefähr 3 Jahren, habe ich das erste Mal wirklich eine Stand-Up-Comedy-Show gesehen. Über meine Schwägerin, sie ist auch Comedian hier in Deutschland. Und bei ihr habe ich das erste Mal Comedy auf der Bühne gesehen. Und da war ich so, okay, wie cool. Habe mir dann irgendwie 1-2 Shows angeschaut. Und so vor 3 Jahren war das, glaube ich, 2-3 Jahren, war ich dann so, ey, wow, was ist das für eine geile Kunstform, will ich auch machen? Ich hatte wirklich direkt diesen Drive und habe auch irgendwie meinen Jungs erzählt, ey, ich will auch Comedian werden. Das hat sich aber wieder verlaufen dann. Ich habe andere Themen gehabt und habe auch zu der Zeit nicht mehr wirklich an Musik gearbeitet und dann irgendwie mich eher so um mich selber gekümmert, an mir selber gearbeitet. Und irgendwann, als ich mich so ready gefühlt habe dafür, ich hatte immer diesen Wunsch in mir, habe ich gesagt, okay, ey, ich gehe es jetzt an, ich werde jetzt Comedian. Und es war tatsächlich einerseits aus der Begeisterung für die Kunstform und die Begeisterung für das Schreiben und andererseits auch einfach als Zukunftsplan, was meine Karriere angeht. Ich habe irgendwie bei Musik so ein bisschen gemerkt, ey, ich krieg das so nicht hin. Mhm. Ich habe nicht die Ressourcen, die es braucht, um erfolgreich zu werden gerade. Und bei Comedy ist einfach braucht es nicht mehr als meinen Kopf und meinen Willen, das zu tun und einen Stift und ein Blatt Papier irgendwie. Und dann habe ich angefangen und habe gesagt, okay, ich werde jetzt Comedian. Und die Liebe dazu hat sich immer weiterentwickelt. Und ich habe 3 Monate, glaube ich, an meinem ersten Set gearbeitet, ohne einmal auf die Bühne zu gehen. Also ohne irgendwas zu testen oder sonst was. Und bin dann das erste Mal auf die Bühne und wusste wirklich nicht, ob ich das mag oder nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Aber ich hatte schon 3 Monate jeden Tag dafür gearbeitet. Und wirklich, ich bin morgens in die Bahn, habe gelernt, bin auf die Baustelle, habe da 10 Stunden gekloppt, bin abends nach Hause, hab wieder gelernt, bin zum Sport, bin schlafen gegangen. Das habe ich 3 Monate lang so gemacht, bis ich gesagt habe, okay, mein Set ist jetzt in meinen Augen perfekt. Und dann bin ich jetzt erstmal auf die Bühne gegangen. Und wusste, ich hatte auch Schiss. Ich hatte gar nicht so Schiss vor der Bühne, sondern ich hatte Schiss, dass ich dachte, ey, was ist, wenn mir das gar nicht gefällt? Und das ist vielleicht gar nichts für mich, so auf der Bühne zu stehen. Und ich habe mir jetzt so den Arsch abgeackert dafür. Und turns out, das war der Wahnsinn, mein erster Auftritt.
Du hattest also mehr Angst quasi, dass du sagst, ey, ich hab mir so den Arsch dafür aufgerissen und stell dir mal vor, ich stehe jetzt da und denke, ist doch nichts, als vor den Menschen, die quasi im Publikum sitzen und deren Erwartungshaltung oder wie sie quasi darauf reagieren. Mhm. Das ist krass. Und wie war die Reaktion des Publikums beim ersten Mal?
Ja, es war Hammer.
Ja?
Das war mega, auf jeden Fall. Ich hatte, also es ist so ein bisschen delusional oder whatever, aber ich hatte in meinem Kopf den Anspruch, ich wollte das erste Mal spielen und ich wollte, dass jemand zu mir sagt, das ist der beste Auftritt, den er bis jetzt gesehen hat. Und ich bin da gewesen, ich habe das Ding gespielt und es war mega. Es waren auch viele Freunde von mir da und zwar in einer Bar in Köln. Es war eine super Stimmung und es war wirklich saugeil. Ich bin danach runtergegangen und war so, what the fuck, was war das? Und einen Tag später habe ich eine Nachricht bekommen von Ali. Ganz liebe Grüße, Ali Madali. Ich weiß nicht, ob du mal von ihm gehört hast.
Nee, aber den werde ich auschecken.
Ja, aus Duisburg. Er macht leider gerade nicht viel, aber zu der Zeit war er viel unterwegs. Und er hat mir eine Nachricht geschickt, eine Sprachnachricht. Und meinte, hey Jerry, ich war ja gestern mit dir auf der Show. Und ich wollte dir nur sagen, das war der krasseste Auftritt, den ich je gesehen habe.
Wow.
Und er ist selber Comedian, ne? Und er meinte, ich habe sowas noch nie gesehen. Was du da machst, ist wirklich Wahnsinn. Das hat mich richtig gerührt. Das war das, was ich unbedingt wollte, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist so getraut. Ich glaube, ich habe das noch nie erzählt irgendwo, dass es so passiert. Und das war für mich das Zeichen so, ja, das ist es für mich. Und ich bin auch super dankbar an den Jungen, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Weil das hat mir diesen Spark gegeben, glaube ich, den ich gebraucht habe. Und auch mein Management, mein Freund, also mittlerweile auch guter Freund, der mein Management macht, hat mich auch am nächsten Morgen direkt angeschrieben. Der hatte von mir gehört, von jemand anderem, der auch da aufgetreten war. Philipp, ganz liebe Grüße an der Stelle. Der hat ihm erzählt, dass er mich gesehen hat und er soll mich unbedingt mal abchecken. Und ich bin quasi seit meinem ersten Auftritt in Kontakt mit meinem Management.
Das ist so krass.
Ja.
Also quasi, du weißt ja, der Podcast heißt I Did It. Und ich habe dir vorhin schon mal off-camera sozusagen erzählt, dass ich mich ein bisschen austrickse damit, weil es etwas ist, was mir sehr schwer fällt, es über mich selber zu sagen. Was ein bisschen komisch ist, weil mein Buch heißt Die Bossin und man könnte denken, ich habe einfach wirklich super viel Selbstbewusstsein. Aber in dem Buch und auch danach in den Interviews hat man mich immer gefragt, gab es so einen Moment oder wann wusstest du, you did it? So. Und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht mal, ob ich es gedidded habe. So.
Ja.
Aber ich finde, das ist ja schon mal so eine erste, so ein erster Moment von I could do it und I did it. So ein bisschen so dieser Moment zu wissen, ist es richtig. Ich habe all die harte Arbeit, die ich 3 Monate reingesteckt habe, mit dem Wissen, es ist eine 50-50 Chance. So, ich kann auch ausgebuht werden und ich kann selber Scheiß finden. It paid off. Das hat dir wahrscheinlich auch voll die Confidence gegeben, zu sagen, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Aber hattest du in dem Moment auch so ein bisschen dieses, I did it. Also so, ja, Mann. War das so?
Ja, schon. Es war auf jeden Fall kurz so, weil einmal deshalb natürlich, aber also wegen der Nummer jetzt mit Ali, aber das hatte ich gar nicht, glaube ich, in dem Moment so krass realisiert. Aber was halt auch besonders für mich war, dass halt, ich habe ja vorher mit vielen Comedians auch gequatscht, gesagt, hey, ich möchte bald anfangen und so. Und viele haben mir gesagt, ey, geil, mach das. Und es war ist immer so dieses Ding, ey, dauert Monate, bis du mal deinen ersten Paid Gig hast. Du musst die Open Mics spielen, so und so. Und irgendwann kriegst du mal einen Fuffi. Und am nächsten Tag, als Leo mich angerufen hatte, hat er mich direkt gefragt, ob ich einen Paid Spot haben will. Da habe ich meinen Vater angerufen und meinte zu meinem Vater so, Papa, ich habe jetzt meinen ersten Paid Spot angeboten bekommen, nach meinem allerersten Auftritt so. Und das war natürlich, da war glaube ich schon so ein bisschen dieses I did it Ding. Aber das ist einerseits so, wie du es sagst, dass man immer denkt, nee, was muss passieren? Und andererseits passieren immer wieder Dinge. Also gerade wenn ich jetzt zurückblicke, ich glaube, ich mache es viel an so Zielen fest.
Ja.
Viele Sachen, die ich mir als Ziel setze, die ich dann wirklich getan habe und dass ich da dann denke, okay, I did it so. Ich hab das wirklich umgesetzt und geschafft, aber der Blick geht halt in 99,9% einfach nach vorne auf die riesigen Ziele, die da noch stehen. Da geht's eigentlich primär drum. Es ist aber auch sehr wichtig, zurückzuschauen und das zu reflektieren.
Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, also mir ging es so. Ne? Ich habe am Anfang... Ich musste immer sehr, sehr viel Geld verdienen. Ich komme aus sehr schwierigen Verhältnissen und für eine Sache werde ich halt immer dankbar sein. Und zwar die, dass trotzdem nicht der Druck da war, dass ich irgendwas machen muss, sondern dass ich mit meiner Leidenschaft Geld verdienen kann. Und ich glaube, das ist ja dann auch so ein Punkt, wenn man etwas gefunden hat, was man wirklich gerne mag und weiß, vielleicht wird es nicht morgen dazu führen, dass ich komplett davon leben kann. Aber zu wissen, es geht in diese Richtung und ey, jetzt kann ich mit meiner Leidenschaft Geld verdienen, ist, glaube ich, schon so ein Moment, wo man einfach sagt, okay, jetzt lohnt es sich, noch mehr Zeit zu investieren. Wobei ich sehr, sehr spannend finde, was du gerade erzählst, weil ich habe ja aus verschiedenen Gründen so ein Matt Rife-Gefühl bei dir. Zum einen, er erzählt oft in seinen Interviews, wie lange er so wirklich beschissene Comedy-Shows spielen musste, beschissene Spots hatte oder auch nur so vor 70 Leuten gespielt hat oder so, aber immer wusste, irgendwann wird sich das auszahlen. Und es ist tatsächlich erst dann passiert, als so ein Video viral gegangen ist. Und meine Frage an dich ist, du wusstest ja in dem Moment, das ist meine Leidenschaft und ey, ich kann das auf der Bühne und so. Aber dann kommt ja der Punkt, okay, aber ich muss mich ja auch selber promoten. Das heißt, ich muss ja auch irgendwie gucken, dass ich auf Social Media funktioniere und da irgendwie auch witzig bin, damit die Leute Bock haben, zu meiner Show zu kommen. War das für dich schwieriger, als dein Set vorzubereiten für deine Shows? Oder war, ist es dir sogar einfacher gefallen? Und hast du das Gefühl, das sind zwei Fragen, hast du das Gefühl, dass das dazu geführt hat, dass mehr Menschen dich auch live sehen wollen und du mehr Jobangebote bekommst, weil du einfach auch auf Social Media funktionierst?
Ich nehme mal die zweite Frage als erstes auf. Also 100%, klar. Dass jetzt irgendwie über 200.000 Leute mir folgen, ist natürlich wirtschaftlich für mich der Wahnsinn, weil ich einfach Tickets verkaufen kann, wie es sonst, wie willst du sonst so viele Tickets verkaufen? Mhm. Wenn du, die Leute es laufen ja nicht so viele Leute an einem Plakat an irgendeiner Wand vorbei oder keine Ahnung, sehen dich halt auf irgendwelchen Mixshow-Bühnen, deswegen ist das für mich ein Riesen-Blessing und fürs Ticketing und sonst was ist das auf jeden Fall ein riesiger Erfolg und deswegen habe ich ein sehr hohes Value für Mixshows, Leute buchen mich für höhere Gagen ein und das ist natürlich absoluter Wahnsinn, das dazu. Und für die erste Frage, ich habe gar nicht so viel Gedanken daran gehabt, es war mir irgendwie klar, dass es passiert, so wie bei allen Sachen, ich habe das einfach saustark manifestiert und geplant und ich bin einfach auf die Bühne gegangen, habe meine Witze gemacht, habe meine Witze geschrieben, habe die Witze gefilmt, habe die hochgeladen und dann habe ich das nächste Ding gemacht. Und das erste Ding, was ich hochgeladen hatte, war damals für meine Verhältnisse schon. Ich hatte ja da noch keine Follower oder so. Lief super an. Es waren natürlich erstmal meine Freunde, die das dann gefeiert haben. Und dann haben das manche andere Leute gesehen und vielleicht auch ein, zwei Comedians mitbekommen. Und das Thema war, ich habe ja vorher schon, ich glaube, schon so 3 Monate oder so gespielt, bevor ich die ersten Witze richtig hochgeladen habe. Und ich hatte halt schon den Zuspruch aus der Szene halt extrem, wo ich auch super dankbar für bin, wirklich dankbar für jeden Veranstalter und jeden Comedian, der mich gesehen hat und sofort gecheckt hat, was ich da mache. Und so viele Leute kamen zu mir und haben gesagt, ey, Bro, das ist Wahnsinn, du bist der Nächste so. Und das ist ja einfach, also schöner geht's ja nicht. Und der allererste, der wusste, dass ich der Nächste bin, war halt ich. Und ich habe da von der ersten Sekunde dran geglaubt. Und es gab für mich nicht die Option, dass das alles nicht passiert. Und deshalb war dieses Social-Media-Ding im Endeffekt natürlich extrem wichtig, aber es hatte für mich nie so die Nummer 1 Prio, sondern ich habe einfach meinen Scheiß gespielt, meine Sachen gemacht und davon die Clips gepostet. Und dann, ich weiß noch, klar, das der erste Clip, der viral gegangen ist, unfassbares Gefühl. Also das war wirklich wie so ein 3 Tage langer Trip. Ich hatte so einen richtigen Downer danach. Ich bin richtig runtergekommen, wie in einem Festival oder so. Ich war so richtig, ich lag so im Bett und war so, was war das? Als es abgeklungen ist, das Video, ne? Und ich lag da so, und war so, boah. Und dann 1-2 Monate später, als die nächsten 2-3 Dinger wirklich richtig viral gegangen, dasselbe Ding wieder. Und, klar, da in dem Moment ist man da voll drinne und kümmert sich voll und ist so, wow. Aber an sich ist das alles einfach nebenher gewachsen. Und ich glaube, dass ich wäre nicht so auf diesen Bühnen, wenn ich nicht so online performt hätte und ich hätte halt niemals online so performt, wenn ich nicht so auf den Bühnen gewesen wäre. Ne? Es ist diese Wechselwirkung einfach.
Ja, ich finde es, also erstmal, wir brauchen definitiv irgendwann mal eine zweite Folge, wo du mir beibringst, I did it zu sagen und mich selber zu feiern, weil ich finde es voll stark zu sagen, der Erste, der wusste, dass ich der Nächste bin, bin ich selber. Das ist etwas, was ich nicht gelernt habe, über mich selbst zu sagen oder an mich selber zu glauben, es fällt mir sehr schwer, aber ich finde das so geil an Menschen. Also das ist etwas, ich beneide nichts, also keine Autos, kein Geld. Ich beneide dieses Mindset, weil ich einfach der Meinung bin, das ist total wichtig. Ne? Also nur du selber weißt, also was du kannst, was du möchtest, dieses Manifestieren von Dingen, das versuche ich noch zu erlernen. Das heißt, in der nächsten Folge sprechen wir darüber.
Sehr gerne.
Aber was ich dich fragen wollte ist, weil dazu gehört natürlich auch, und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, ich war sehr erfolgreich, super erfolgreich, so eine goldene Schallplatte nach der anderen, ein großer Star nach der anderen, den ich promotet habe und ich habe es nicht mehr genossen. Ich habe irgendwann nicht mal mehr die goldenen Schallplatten ausgepackt, weil ich Angst hatte, eine Minute eines Erfolges zu feiern, weil der Druck da war, ich muss morgen auch die Beste sein. Du hast ja jetzt gerade beschrieben, so das erste Mal geht was viral, du hast dieses Hoch, dann auf einmal dieses Down und dann kommt das aber wieder. Hast du irgendwann verlernt oder wie ist dieses Gefühl, kannst du diese Erfolge noch feiern oder ist die Angst größer, der Druck größer zu sagen, so, Shindy Boys, Mashallah, mach nochmal. Mhm. Ich muss jetzt nochmal ran.
Das ist eine sehr schöne Frage. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht mich selber erschreckt, wie schnell man sich gewöhnt an die Dinge. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ich nehme, glaube ich, sehr oft Dinge für viel zu selbstverständlich. Aber es gibt jeden Tag, und ich versuche es auch ganz bewusst mit meinem Journaling und den Büchern, die ich lese und den Gesprächen, die ich führe, mir bewusst zu machen, wie unfassbar kostbar das alles ist und wie dankbar ich dafür sein kann und darf und soll. Ich habe immer wieder die Momente, wo ich dann bin, wow, Wahnsinn, wo ich dann auch Tränen in die Augen kriege und mir denke, Hammer. Meistens sind das auch Momente, wo ich alleine bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Tage noch aus dem Hotel rausschaue einfach und die Sonne geht so unter und ich gucke so und bin einfach hier in Berlin und gehe gleich irgendwie im Club spielen und alles läuft so gut, dann werde ich richtig emotional und denke mir so, ja, es ist absoluter Wahnsinn. Und das kann irgendwie ausgelöst sein durch bestimmte Erfolge. Meistens schaue ich dann rückblickend auf die Erfolge und bin in dem Moment, wo Dinge passieren, irgendwie viel zu sehr in dem Moment. Zum Beispiel jetzt beim Tour-Release vor 2-3 Wochen, dann poste ich, die Tour ist jetzt online, die Tickets links sind da und ich bin den ganzen Tag busy und hin und her und schicke und hey, das muss sich gekümmert werden, bla bla bla. Da bin ich halt voll drin und selbst abends sitze ich dann mit meinem Management am Tisch und wir essen schön und sagen, hey, Glückwunsch zur Tour. Aber auch da ist der Kopf noch und dann liege ich irgendwie 2 Wochen später im Bett und dann fange ich an zu heulen und bin so, pah, deine eigene Tour ist online so. Ne? In dem Moment überkommt es mich dann immer wieder. Es ist oft ausgelöst durch Momente, in denen ich einfach raus aus dem Alltag bin und einfach, keine Ahnung, es kann ein Spaziergang sein, es kann beim Training sein, beim Training passiert jetzt auch sehr oft, dass ich diese Realisation habe oder manchmal auch irgendwie aus ein bisschen so schwierigen Situationen heraus, aber wenn ich irgendwie mal offline bin und weg bin von allem, dann kommen die Momente wieder, hol mich ein und dann merke ich die Erfolge und bin sehr dankbar dafür und kann das auch dann sehr stark genießen und mich sehr daran erfreuen.
Das ist krass. Also erstmal liebe Grüße an Alessia, wenn du das jetzt hier hörst. Ich habe ein Talent, das ich manage und ganz oft sprechen wir darüber. Wir haben eine Sache, in der wir sehr unterschiedlich sind, ne? Und das ist dieses, wie gehst du mit dir selber um? Wie reflektierst du? Sie journalt, sie hat auch eine eigene Brand. Sie bringt eigene Journals auf den Markt.
Cool.
Oben heißt die. Und das Lustige daran ist, ihr passieren so viele tolle Dinge. Also sie ist erfolgreich und sie ist super dankbar für alles, immer. Aber sie ist auch so, sie weiß einfach, dass es passiert. Und ich bin halt das Gegenteil. Ich bin voll oft ängstlich und gehe ganz beschissen mit mir um, wenn ich mal so sagen darf. Und sie sagt immer zu mir, ja, das darfst du nicht manifestieren, so darfst du nicht über dich selbst sprechen, du musst so und so. Und dann journal doch mal und so. Und ich bin einfach ein Kreuzberger ADHS-Kind so. Ich kann nicht journalen, ich bin viel zu aggressiv. Aber ich denke da ganz oft drüber nach. Und jetzt sitzt du mir gerade gegenüber und ich habe so das Gefühl, ich spreche mit der männlichen Version von ihr. Vielleicht, nur vielleicht, Alessia, ich möchte nicht, dass du mich darauf festnagelst, aber vielleicht werde ich nochmal über das Journal nachdenken. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, was du sagst gerade. Weil ich glaube, dieses, wenn du in dem Ding drin bist und gerade hustlst, wahrscheinlich ist es einfach so, man merkt rechts und links gar nichts. Aber wenn man dann erstmal wirklich irgendwo sitzt und denkt, okay, krass, das ist ja, wie du vorhin gesagt hast, ne? So, das ist ja meine eigene Kraft und mein Können, was mich gerade dahin bringt. Und du hast gerade auch über deine Tour geredet. Also für mich sind ja PR-Stunts immer die, die mich am meisten interessieren, bei allem, weil es ist ja auch mein Job. Und ich fand die Videos, die du gemacht hast mit den Künstlern, also auch das mit Sido und so, war so eine geile Idee. Die hätte auch von mir kommen können, by the way. Die fand ich so, so cool. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, oder vielleicht kannst du ja was dazu sagen, wie viel Zuspruch du auch aus der Musikszene bekommst. Ja. Also wir sind natürlich alle Comedy-Fans so, aber es ist ja schon krass. Du bist jetzt nicht jemand, der seit 5 Jahren irgendwie Touren spielt und man kennt sich und man hat schon so, sondern du bist ja trotzdem noch Newbie in der Art und schon hast du so die großen Namen in deinen Teasern. Wie kam das?
Erstmal freue ich mich sehr, dass dir das gefallen hat.
Ja.
Dankeschön dafür. Es ist auch was, wo ich immer wieder dran denke und die Clips mir auch manchmal noch anschaue und bin so, was, echt so geil geworden. Wie es dazu kam, sage ich gleich. Erstmal was zum Thema dieser Musikszene. Das ist echt Wahnsinn. Ich freue mich da riesig drüber. Und ich glaube, dass einfach sich viel von diesem Spirit und viel von der Mentalität einfach in meinen jetzigen Sachen auch findet. Ich glaube, deswegen sind auch viele Leute aus der Szene einfach angetan davon, weil es einfach ein bisschen so, ja, rough ist, vielleicht ein bisschen Straße auch irgendwie ist, ein bisschen frei, so wie Rap halt, frei von allem irgendwie. Ich habe sehr viel eigene Lingo irgendwie in meinen Dingern. Ich rede nicht so, wie irgendjemand anderes redet. Und das ist ja auch das, was irgendwie die Rapper eigentlich interessant macht. Mhm. Ob es jetzt ein großer Rapper ist wie Haftbefehl oder so, der auf seine Art rappt und redet, oder jetzt gerade im Untergrund, gerade auch hier in Berlin, die Jungs, die ja auch einfach eine ganz eigene Sprache irgendwie auf Spotify bringen, was ja einfach super interessant ist, womit auch viele Leute sich dann identifizieren können. Ich glaube, dadurch ist der Zuspruch einfach da sehr groß, und dazu kommt, glaube ich, einfach, dass ich gerne einfach connecte und die Leute mögen mich, und ich versuche immer wirklich einfach cool zu allen zu sein. Und die Leute jetzt zum Beispiel aus den Videos, also Sido zum Beispiel, ganz liebe Grüße, hatte einfach mich irgendwann angeschrieben, meinte so, ey, voll witzig, wenn du in Berlin bist, sag doch mal Bescheid. Dann war ich in Berlin, hab ihm gesagt, ich bin in Berlin, dann ist er vorbeigekommen, wir haben gechillt, und er hat sich eine Show reingezogen und meinte so, dicker, feier ich krank, das ist super witzig, er hat doch großes Interesse an Comedy. Und bei Freddy Laut zum Beispiel war das dasselbe, er hat sich einfach gemeldet und meinte, dicker, voll funny. Und ich dachte so, wie geil, Alter, also halt riesige Vorbilder für mich, und das sind auch so Momente, wo sich so einschleichen und man checkt's gar nicht, aber ich hänge dann wieder zu Hause mit meinen Jungs nach einer Woche Berlin und bin dann so, ja, hey, ich hab mit Sido hier und so, und die Jungs gucken mich und meinen, wie? Mhm. Was geht bei dir ab? So, ne? Und das sind auch so Momente, klar, wo man erstmal realisieren muss, hättest du mir das vor 5 Jahren erzählt, hätte ich gesagt, im Leben nicht, oder hättest du mir das vor 1 Jahr erzählt. Und dann habe ich diese Videos geplant mit einem guten Freund von mir zusammen, einem meiner ältesten Freunde auch, der einfach so videotechnisch viel unterwegs ist und mir da Bock hatte, das mit mir zu machen, Promophase. Haben wir gesagt, was sollen wir machen? Dann haben wir Sketches geschrieben und gesagt, hey, wäre doch witzig, wenn wir irgendwie immer Cameos da reinholen. Dann haben wir die Leute einfach angefragt und irgendwie haben alle einfach ja gesagt.
Ja.
Und meinen so, ja klar, warum nicht, voll funny. Sind wir dabei, und ich bin super dankbar dafür. Es war sau cool. Ich glaube, das Coolste war für mich, dass ich diese Szene mit Frederik Lau gedreht habe, weil ich ja auch großes Interesse an Schauspiel habe und will das auch unbedingt machen in Zukunft. Und ja, ich habe einfach eine Szene mit Frederik Lau gedreht, die ich selber geschrieben habe, alles organisiert, das Ding da angemietet, den da hingeholt, der hat das mit mir abgedreht. Also absoluter Wahnsinn.
Also alle Casting-Agenturen und Produktionsfirmen obviously folgen mir alle und werden das alle hören. Bitte denkt an den jungen Mann, weil ich weiß, was ich glaube, was bei dir total passen würde, just my opinion, ist so eine Impro. Es ist eine Mischung aus Schauspiel und Impro. Mhm. Weißt du, so, das ist wie Boos zum Beispiel. Boos ist
ja,
so ein geiler Schauspieler.
Ja,
ja. Und das Ding ist, seine besten Szenen oder die beste Art der Arbeit ist, wenn er improvisieren kann und trotzdem irgendwie so ein bisschen Skript hat. Ich hatte sogar das Privileg, mit ihm eine kleine Szene zu spielen.
In Keks?
Genau.
Ja, ich weiß, da habe ich dich das erste Mal gesehen.
Ja,
ja, das war das erste Mal, dass ich dich gesehen habe. Und als ich es dann mitbekommen habe, habe ich gesagt, ach so, das ist sie.
Ja, also liebe Grüße an Nora Gantenbrink. Das ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir, und Hasan Akush, die haben ja die Serie geschrieben.
Okay. Ja, und ich hab's geliebt.
Ich habe diese Serie geliebt. Also nochmal bitte an ProSieben und Join. Wie bescheuert kann man sein, dass man diese Serie nicht weitergemacht hat? Der Humor,
Wahnsinn.
Das war wirklich eine der besten Serien, ohne Scheiß. Und alle meine Freunde, die es geguckt haben, die wie ich eigentlich wirklich wenig deutsche Serien gucken, haben dasselbe gesagt. Aber genau da sehe ich dich. Ich sehe dich im Improv gemischt mit, okay, guck mal, das ist die Szenerie, geh rein und mach. Weil ich finde, da hast du auf jeden Fall Potenzial, und wir haben ja vorhin schon festgestellt, wir feiern ja denselben Menschen. Also gut, ich würde ihn jetzt heiraten wollen, musst du selber wissen. Und zwar Adam Sandler. Mhm. Ich liebe Comedy-Filme. Also natürlich ist Adam Sandler einer meiner Lieblingsschauspieler, aber auch Will Ferrell und Kirsten Wiig und so. Ich habe sehr viele Comedians, die ich feiere, und Filme, die ich feiere. Und ich glaube, das habe ich irgendwann mal so für mich begriffen, weil ich es am Anfang gar nicht gecheckt habe, als ich jung war. Aber Comedy ist schon die schwerste Art des Films. Weil Menschen zum Lachen zu bringen, ist nicht einfach. Und ich weiß es von mir, weil ich bin super arrogant, wenn es um Comedy geht. Weil ich glaube, ich denke, dass ich so einen geilen Humor habe, dass ich nicht über alles lachen kann. Aber findest du auch, dass mit Comedy überhaupt Geld zu verdienen und Comedy als Job, also Humor als Job zu haben, auch sau schwierig ist, weil du bist nicht immer lustig, nicht immer ist alles lustig und trotzdem musst du ja einfach die Menschen zum Lachen bringen oder sagst du, ey, ganz ehrlich, die Welt ist sowieso schon scheiße, wir sollten über alles lachen?
Ich habe das schon ein, zwei Mal, wurde ich das schon gefragt, in Bezug auf diese Schwierigkeit eventuell. Ich sehe das, für mich stellt es keine Schwierigkeit dar.
Mhm.
Also klar habe ich Schwierigkeiten in dem Beruf, in Bezug auf Druck und Kreativität und Dinge zu entwickeln, aber das sind halt Schwierigkeiten, die sich einfach mit Arbeit lösen lassen. Ich habe das Gefühl, ich bin gemacht dafür. Das ist meine Bestimmung und ich will das und liebe das. Und ich liebe das so sehr, dass es für mich einfach leicht ist. Nicht leicht im Sinne von, es kostet mich keine Arbeit, sondern die Arbeit macht mir so viel Spaß, mhm, dass ich es einfach, das ist das, was ich am liebsten mache einfach. Und das ist halt das größte Blessing, was ich haben kann, ne? Und cool, dass du auch die anderen Leute so feierst. Will Ferrell ist auch einer meiner Favorites.
Ey, irre, ganz irre.
Drauf.
Jetzt haben wir ja vorhin auch über Rapper gesprochen, mhm, über Musiker, die dich feiern und über Comedy. Es gibt ja natürlich auch, besonders weil man in der Öffentlichkeit steht und Comedy macht, in den letzten Jahren sehr viele Kontroverse, ne? Worüber darf man lachen? Worüber darf man Witze machen? Comedians sollen gecancelt werden und dann wird aber wieder darüber gesprochen, naja, aber es ist Kunst auf der Bühne, mhm, wenn du es nicht lustig findest, hör weg. Und ich führe darüber sehr viele Diskussionen mit Freundinnen, weil, also die Art der Comedy, die ich liebe, beginnt halt bei jemandem wie Ricky Gervais und so. Also es ist halt, für mich sind kontroverse Sachen, die auf der Bühne gesagt werden oder Dinge, über die gelacht werden, die vielleicht schrecklich sind, manchmal aber sehr wichtig, weil für mich zum Beispiel, also ich habe sehr viel Schicksalsschläge im Leben erlebt und es gibt eine Anekdote aus meinem Leben, die so ein bisschen erklärt, wie ich Comedy feiere. Meine Schwester ist verstorben und meine Mutter und ich sitzen bei der Beerdigung und hinter mir sitzen meine besten Freundinnen und meine Mutter dreht sich wirklich um und sagt zu meinen Freundinnen, wir haben noch einen unverpackten Mixer und den Staubsauger, den könntet ihr euch abholen. Es ist so die Beerdigung meiner Schwester. Also das heißt, ich habe schon so, weißt du, mein Leben ist schon so absurd. Deswegen liebe ich absurde Comedy, mhm, und kontroverse Comedy. Ich weiß auch, ne, wie gesagt, Matt Rife wurde schon oft gecancelt oder auch Dave Chappelle. Wie stehst du dazu, wenn es um andere Comedians geht? Und wie viel Angst hast du oder wie wenig Angst hast du davor?
Also beim Thema andere Comedians, ich finde es immer wichtig, die Dinge kritisch zu betrachten, egal wer oder wie groß oder was gesagt wird. Und ich habe auch oft Situationen, wo ich mir denke, ey, das würde ich so nicht sagen. Oder auch Kumpels, wo ich sage, Bro, ist in meinen Augen nicht funny so. Ich bin schon der Meinung, dass man über alles irgendwie Witze machen kann. Aber ich habe für mich diese Devise, ich will niemals, dass sich jemand verletzt fühlt durch das, mhm, was ich sage. So. Und selbst wenn es irgendwie im ganz Kleinen ist, fange ich schon an, Gedanken mir darüber zu machen und glaube, dass es einfach super wichtig ist, sehr stark zu reflektieren. Und bin aber der Meinung, dass das, wenn jetzt jemand was auf der Bühne sagt, wo ich sage so, boah, Alter, das geht gar nicht, dann ist es für mich direkt klar, dass das an der Person liegt, die das sagt. Und ich denke mir einfach, ja, du bist ein Idiot. Wie kannst, mhm, du sowas sagen? Wie kannst du es so sagen? Es gibt Leute, die diese Dinge sagen, wo andere Leute sagen, das geht nicht, wo ich sage, klar geht das, das ist sau witzig. Aber es gibt halt auch diese Fälle, wo ich sage, Alter, wie. Und dann ist es halt für mich einfach keine Comedy mehr.
Ja.
Also ich finde, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich habe einen ganz klaren Blick darauf und bei manchen Dingen bin ich einfach so, ja, ey, ist halt einfach nicht witzig, ist keine Comedy, das ist einfach nur dumm. Das ist Quatsch so. Und für mich selber, ob ich Angst davor habe, überhaupt gar nicht, weil ich mache eigentlich nur Witze über mich selber. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich ein guter Mensch bin, mit guten Ansichten. Ich wünsche jedem nur das Beste. Ich will immer nur, dass alle happy sind. Und für mich ist so diese primäre Devise immer gewesen, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, wo meine Mom sagen würde, ey, das geht nicht, dann wäre ich sofort raus und würde sagen, okay, auf gar keinen Fall so. Weil meine Mama einfach so ein Engel ist. Und ich mache mir keinen Kopf. Also ich mache mir Kopf und denke mir, okay, vielleicht passiert irgendwann das so, dass die Leute was in den falschen Hals bekommen. Mhm. Da muss man darüber reden und irgendwie schauen. Aber ich bin einfach offen für alles. Ich liebe alle Leute, alle Menschen, Tiere, whatever. Also, was soll
ich? Ich weiß nicht, ob du naiv bist oder toll. Ich kann mich gerade noch nicht entscheiden.
Ich bin auch, glaube ich, sehr naiv, auf jeden Fall. Aber so, ich mache einfach das, mach einfach witziges Zeug und will, dass die Leute lachen.
Ich finde das ja, guck mal, das Ding ist, ich finde das mega, weil mein Vater hat früher mal zu mir gesagt, ey, wenn du vor allem Angst hast, also es passiert sowieso, ob du willst oder nicht, wenn du vorher schon Angst hast, dann genießt du das gar nicht, ne, so den Weg dahin. Deswegen finde ich das schon auf jeden Fall sehr bewundernswert. Du hast gerade gesagt, deine Mom, testest du denn auch Jokes vor deiner Mom oder lässt, nein? Nee, okay. Nee.
Das würde dann im Nachhinein passieren.
Okay, geil, checke. und ist es für dich, also dass du keine Angst hast und so, das checke ich schon, aber klingt ja dann doch ein bisschen naiv zu sagen, so, ach, ich habe alle lieb und so. Aber du weißt ja auch, es ist ja nicht nur eine Sache, deine Leidenschaft auszuleben und auf der Bühne oder grundlegend Comedy zu machen, sondern du bist ja dann auch ein Mensch des öffentlichen Lebens und Menschen interessieren sich dann ja auch für dich. Mhm. Hast du denn schon Schattenseiten erlebt oder hast du Angst vor Schattenseiten oder wie gehst du damit um?
Schattenseiten jetzt in Bezug auf das Leben in der Öffentlichkeit.
Genau, also da kommen ja auch andere Sachen dazu, ne? So, man ist nicht nur, man geht auf die Bühne und geht nach Hause und dann ist so zwei Welten, sondern manchmal überlappt das ja auch, ne? Ja. So.
Also jetzt abgesehen halt von so Hate-Kommentaren, was natürlich einfach, wo ja jeder von betroffen ist, wo man einen Umgang mit finden muss. Gerade wenn man so rasant wächst auch, hat man nicht wirklich viel Zeit, sich daran zu gewöhnen oder damit auseinanderzusetzen. Mhm. Was aber auch Gott sei Dank oder wem auch immer sei Dank bei mir sich in Maßen hält. Und ich bin, hat man immer und muss man irgendwie seinen Umgang mitfinden. Das ist natürlich so ein bisschen so eine Schattenseite vom Ding in der Öffentlichkeit. Und sonst, also die Leute, die mich draußen anquatschen und so, ich bin da immer, habe immer gute Erfahrungen. Bis jetzt nicht einmal eine schlechte Erfahrung gehabt. Einmal so ein bisschen so eine anstrengendere Sache, aber das war einmal und es war auch weit weg von irgendwie komisch oder so. Und klar, manchmal kriegt man komische Nachrichten oder so. Aber bis jetzt fühlt sich eigentlich alles gut an für mich.
Ja, wir sprechen in 3 Jahren nochmal.
Ich bin mir auch sehr sicher, dass es nicht immer so bleiben wird. Also das weiß ich schon. Es ist mir vollkommen klar. Und ich bin dankbar, dass es bis jetzt nicht so ist. Und ich weiß, dass die Momente kommen werden und ich damit umgehen werden muss. Aber Stand jetzt ist es...
Wie gesagt, finde ich ja super, dass du da auch ist ja mega, dass du noch keine Erfahrung gemacht hast. Ich finde es nur wichtig, auch immer zu wissen, wenn ich in die Öffentlichkeit trete, dann haben Menschen ja auch die Möglichkeit, mich zu verletzen oder mir zu nahe zu kommen oder Dinge in den falschen Hals zu bekommen oder was auch immer. Hate-Kommentare, also Internet-Rambos gibt's überall. So, das ist halt die eine Seite so. Und wobei ich es total wichtig finde, dass man das auch nicht auf die leichte Schulter nimmt. Nicht jeder geht damit gleich gut um, sozusagen. Was ich aber, glaube ich, ganz wichtig finde, ist einfach zu wissen, ne, dass man dann auch einfach ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und dieses, ne, ich habe alle lieb und so, ist ein Attribut. Ne, dass du bist so, dass du spielst das ja nicht, dass das dann halt nicht ausgenutzt wird und so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Auch die Aufsage nochmal, ich habe alle lieb und das ist natürlich darauf bezogen, dass ich alle Menschen irgendwie gleich sehe. Voll. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jedem in die Arme falle, den ich auf der Straße sehe. Klar muss man da auch ein bisschen Distanz wahren und da spreche ich auch viel drüber und werde da auch manchmal drauf angesprochen von Leuten aus meinem Umfeld, die sind, Bro, du kannst nicht jedem, der dich auf der Straße kennt, sagen, ey, was geht, Bro, oder so. Das ist schon klar und ich bin halt gerade in meinem Umfeld eigentlich schon sehr gesettelt. Ich habe so meinen Kreis von meinen Jungs, mit denen ich seit der Grundschule abhänge. Und wenn ich jetzt hier in Berlin bin, spiele ich meine Shows und mache mein Zeug und habe auch hier 1-2 Leute, die ich dann gerne treffe. Und dann fahre ich wieder zu Hause und bin wieder bei mir in der Hut und dann ist irgendwie alles wieder beim Alten so. Ne? Und da kennen mich eh alle schon immer.
Behalte das aber auch bei, irgendwie cool mit Leuten zu sein. Ja, also klar, man muss sich auch ein bisschen schützen. Aber ich glaube, das macht dich ja dann am Ende auch aus. Dass, man sagt ja immer, man wünscht sich so Nahbarkeit. Ne? Mhm. Auch von, es ist nicht immer so einfach für Menschen in der Öffentlichkeit, Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man versteht, so, die Leute wollen ja relaten und die Leute möchten sich ja mit jemandem identifizieren. Weißt du, ich glaube, das ist auch der, ein Schlüsselpunkt deines Erfolgs ist doch bestimmt auch, was du vorhin gesagt hast. Du sprichst wie vielleicht Leute in einem bestimmten Alter, in bestimmten Situationen. Man kann viel mehr als junger Mensch damit relaten, was du sagst. Es ist so, weißt du, wie ich meine? So.
100%, ja.
Und ich glaube, diese Nahbarkeit dann aber auch als Typ Mensch zu zeigen und nicht so, ist es wie so ein Schauspiel und eigentlich bist du ein anderer Mensch. Ich glaube, das wird auch immer ein Schlüsselpunkt deines Erfolgs sein. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, dass man auch immer weiß, so, es wird auch Momente geben, wo es einfach schwer sein kann und wo Dinge überlappen von Business zu Privat und wo man sich einfach schützen muss. Aber dann rufst du auch mich an. Ich bin ja auch Krisen-PR-Management-Dame, ja. Dann callst du mich. Aber ich glaube, was ich wirklich, also es gibt so einen Teil in meinem Podcast, da sage ich den Leuten, die ich einlade, was ich an ihnen bewundere, wenn ich es vorher schon weiß und wenn ich es jetzt gerade erst checke. Bei dir ist es tatsächlich, wenn ich mir was abgucken könnte von dir, abgesehen vom Comedy machen können, ist tatsächlich diese Art, wie du das Leben siehst und wie du deine Karriere siehst. Also dieses, nicht die Leichtigkeit, dass du nicht hart arbeitest, sondern dass du nicht, dass die Angst und der Druck dich nicht überrennt und du dadurch noch deine Leidenschaft wirklich erleben kannst. Weißt du, das ist immer eine große Angst, die ich habe, dass das nicht wiederkommt. Oder ich liebe Dinge, die ich tue, so sehr, aber dass ich nie wieder aufwachen werde und diese Angst nicht mehr spüren werde. So, deswegen, das bewundere ich sehr. Und ich werde versuchen, auf jeden Fall mit dem Journal anzufangen, um dahin zu kommen. Aber was würdest du, also weil du hast vorhin über Manifestierungen gesprochen, das finde ich ist ein mega wichtiges Thema auch zu diesem, sich ein Ziel zu manifestieren, was will ich sein oder werden. Ich habe mit 14 Jahren, man sieht auch da ein Foto, glaube ich, mit den Backstreet Boys. Aber während die anderen dann halt so gesagt haben, oh, ich will, keine Ahnung, Kevin heiraten, AJ oder so. Ich wollte jetzt auch Nick Carter heiraten, aber eigentlich hatte ich Bock, die zu managen. Also habe ich mit 14 in der Schule gesagt, ich brauche die Scheiße hier nicht. Ich werde voll der Star. Also so nicht selber Star, sondern ich werde voll der Star in der Musikindustrie. Ich werde die Backstreet Boys managen. Ich habe die PR von den Backstreet Boys gemacht. So, I did it in a way. Ja.
Du hast es gemacht.
Ich habe es getan.
You did it, yeah.
I did it.
Nicht in a way, you did it.
Aber das so manifestieren finde ich ein so wichtiges Thema. Hast du einen Tipp für Leute, die einen Traum haben, aber die sich jeden Tag fragen, so wie kann ich schaffen und so. Hast du für die einen Tipp, wie sie es manifestieren können?
Ja. Also dieses Wort manifestieren nutze ich auch immer wieder, aber vielleicht ist es wichtig auch zu sagen, was ich damit meine. Ich glaube, man kann das einfach so manifestieren nennen und dran denken, dass man sagt, ey, ich stell mir das vor und ich denke dann und dann kommt es irgendwann. Aber man kann das auch aufbrechen und zerlegen in viele, viele Dinge und dann merkt man, glaube ich, dass es weitaus mehr ist, als einfach nur sich was vorzustellen und dadurch, Gott sei Dank, auch weitaus mehr Möglichkeiten bietet, diese Sachen zu realisieren. Und für mich ist es einfach, wenn jetzt jemand hier zuhört, der sich denkt, hey, ich will das und das schaffen, dann mach es erstmal irgendwie zu einem absoluten Muss für dich, fühl in dich rein, denk dir, willst du das wirklich unbedingt? Und jedem, der was unbedingt machen möchte, muss klar sein, dass er das nur schaffen kann, wenn er alles dafür tut und alles dafür gibt, um irgendwie an sein Ziel zu kommen. Und wenn man das wirklich für sich klar gemacht hat, dann kann man anfangen, dafür zu arbeiten. Man muss halt besessen werden davon. Man muss nichts anderes so sehr wollen wie das. Und dann fällt jeder Schritt dahin so leicht, wenn ich jetzt mit meinen Jungs rede und die sind so, Leute kommen zu mir und sagen, ey, boah, wie kannst du jeden Morgen um 4.30 Uhr aufstehen, kalt duschen, zum Training gehen, dann 12 Stunden arbeiten, dann so und so. Wie kannst du das nicht machen, wenn du was unbedingt willst? Du hast ein Leben, eine Chance, das zu erreichen, was du willst. Mach alles, was du kannst, um das zu tun. Setz dich nicht hin in ein Café und denk, ich will unbedingt Fußballprofi werden, sondern stell dir einen scheiß Wecker und steh jeden Morgen auf und trainier den ganzen Tag, bis du nicht mehr kannst. Das ist eigentlich mein Weg, das zu tun. Und wenn du das machst und machst und machst und machst und die ersten Erfolge sich einstellen, dann wirst du ganz krass süchtig danach und kannst nicht mehr ohne.
Mhm.
Und wenn du dann dieses Momentum hast, was anfängt zu rollen, dann kannst du machen, was du willst. Du musst nur immer weiter am Ball bleiben. Und die ersten 2 Jahre, wo ich mich quasi unbewusst vorbereitet habe drauf, dass das jetzt alles so läuft, wie es läuft, abseits von der Comedy, sondern da habe ich wirklich nur an mir selber gearbeitet und so dieses Selbstoptimierungsding und irgendwie versucht, mein Fundament aufzubauen, meine Psyche irgendwie klar zu schustern und irgendwie mein Leben auf die Kette zu bekommen. Das war die härteste und beste Zeit, die ich bis jetzt hatte. Ich war bin jeden Morgen 4.30 Uhr aufgestanden, hab meinen Scheiß gemacht den ganzen Tag lang und bin dann wieder schlafen gegangen. Das habe ich die ganze Zeit gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, ey, ich kann alles schaffen, was ich will.
Disziplin vor Motivation.
100%. Disziplin ist das größte Tool, und was du haben kannst. Und ich schreibe immer, wenn ich in mein Journal, einmal im Monat habe ich den Tag, wo ich immer viele Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Und ich schreibe jedes Mal meine Disziplin auf. Und ich bin nicht dankbar dafür, weil die vom Himmel gefallen ist und auf einmal in mir ist, sondern ich bin dankbar dafür, weil ich mir das angeeignet habe. Und weil das alles habe ich nur geschafft, weil es mir wichtig genug war. Es war mir so wichtig, dass ich nicht ohne konnte. Und damals war es noch nicht auf die Karriere bezogen, sondern auf meine Gesundheit, weil es mir einfach sehr schlecht ging. Und es war für mich klar, wenn ich das jetzt nicht ändere, dann wer weiß. Und deswegen ist es so wichtig und so dringlich geworden, dass es keinen anderen Weg gab. Und deswegen, wenn ihr was schaffen wollt, seht zu, dass es euch so wichtig ist wie nichts anderes im Leben.
Das ist krass, dass du das sagst. Ich finde, und du bist bestimmt genauso, und ich kenne auch viele, die so sind, das versuche ich auch immer Menschen zu erklären, ich bin sehr extrem.
Mhm.
Es gibt bei mir keinen Mittelweg von irgendwas. Ich liebe oder ich hasse, ich reiß mir den Arsch bis zum Get-No auf oder ich mach's gar nicht. Und ich kann das an so vielen Dingen einfach immer. Also zum Beispiel, ich bin im Job super diszipliniert, ich kann 100 Stunden arbeiten die Woche, das ist mir scheißegal. Aber wenn es so darum geht, andere Dinge zu machen, zum Beispiel Nägel machen gehen, okay, oder Haare waschen oder so, dann fehlt mir die Disziplin, weil ich aber denke, why the fuck, so, das ist mir scheißegal. Ich finde, das ist so, was du gerade gesagt hast, find was und dann sei besessen davon. Und das ist definitiv auch mein Mantra immer gewesen, also auch dieses Disziplin vor Motivation. Nichtsdestotrotz, einfach weil ich älter bin als du, muss ich noch dazu sagen, ich glaube, es ist auch dennoch wichtig, weil ich das auch in meinem Buch beschreibe, gerade Menschen, die dazu neigen, so extrem zu sein wie wir und auch so besessen von etwas zu sein, es muss aber auch klar sein, dass es irgendwann nicht zu einer Krankheit werden darf, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass du es nicht mehr genießen kannst.
Mhm,
ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir auch mitgeben, dass wir nicht krank davon werden dürfen.
Ja, 100%.
So, dass wir auch auf uns aufpassen müssen und um 4.30 Uhr aufstehen. Guck mal, ich bin ja bei allem bei dir, ne? Aber bitte, also, das ist mitten in der Nacht, da möchte ich schlafen. Ich muss auch immer sagen, ich gehe sehr spät schlafen. Ich versuche das gerade zu ändern. Aber ich habe so eine ganz dumme Macke, okay? Ich bin wirklich alt. Aber ich möchte noch so ein rebellischer Teenager sein. Ich arbeite so lange, dass ich so sage, nee, ich habe mir jetzt verdient, bis um 1 Uhr morgens alle meine True-Crime-Dokus anzugucken und meine Comedians. Das ist natürlich scheiße. So, aber um 4.30 Uhr aufstehen, Bro. Also.
Ja, stehe natürlich so auf, wie dass du genug Schlaf hast.
Ja.
Ich bin dann auch um 9 Uhr am Schlafen gegangen.
Ja, guck mal, so.
Kannst nicht um 1 Uhr schlafen, 4.30 Uhr aufstehen, dann gehst du kaputt.
Dann, ja.
Und das hast du natürlich schön gesagt. Und das war auch was ich mit der Zeit dann gelernt habe, da auch Acht zu geben, auf sich aufzupassen, weil natürlich ist an alleroberster Stelle ist immer die Gesundheit, und wenn du super besessen von was bist, musst du auch immer schauen, wie du gerade gesagt hast. Eigentlich muss man immer die Balance finden und schauen, primär schauen, dass es halt gut geht, dass es einem gut geht mit allem, was passiert, und dass man nicht vergisst, auf sich selber zu achten, auf die innere Stimme zu hören und zu reflektieren, egal wie hart man arbeitet und was man
nichtsdestotrotz
macht.
Möchte ich ein Praktikum bei dir machen. Ich will gar nicht lernen, Comedy auf der Bühne zu machen, sondern eher dein Mindset und deine Leichtigkeit. Das finde ich super interessant. Es gibt am Ende dieses Podcasts immer so eine Frage, und eigentlich ist uns ja beiden bewusst, was die Antwort darauf ist. Die letzte Frage ist immer, wen würdest du gern mal fragen, how did you do it? Und uns ist beiden erstmal klar, dass der Erste, den wir hier einladen, ist Adam Sandler. Das manifestieren wir jetzt, okay?
Ja, ja.
Und wir manifestieren auch, es ist wie so ein mündlicher Vertrag, dass wenn du mit ihm arbeitest, weil ich glaube, die Chance, dass du mit ihm arbeitest, ist ein bisschen größer, als dass ich mit ihm arbeite, dann mache ich das Praktikum bei dir sozusagen und dann muss ich dabei sein. Also ich assistiere irgendwas, mir scheißegal. Der wäre ja ganz klar schon mal ein Gast für uns. Aber wen würdest du, wenn du ich wärst und diesen Podcast hättest, wen würdest du einladen und fragen, how did you do it? Egal wen auf der Welt.
Mhm. Ich glaube, weil Adam Sandler und er sind so bei mir auf einem Ding.
Mhm.
Aber auch abseits von diesem Star-Ding, weil es einfach, weil er für mich auf dem Gebiet einfach der krasseste ist, Eminem. Weil es so...
Sag mal, ey, jetzt mal ganz ehrlich, so, hast du mich gestalkt oder irgendwas?
Das war dir auch, oder was? Ich meine, für mich sind so Adam Sandler und Eminem sind so meine zwei Lieblingsmenschen.
Also ich bin mir sicher, dass bei der dritten Person du raus bist, aber es gibt nur drei Personen in meinem Leben, für die ich sterben würde. Guck mal, ohne Witz, auch das wird dir jeder erzählen. Kennst du Zino von
ja,
Fleischwaff?
Mhm.
Frag ihn, er war dabei.
Ich dachte, er wäre die dritte Person.
Nein, ich liebe dich, aber nein. Wir waren zusammen auf dem Eminem-Konzert in Hannover.
Ich habe ihn nie gesehen, leider, ja.
Okay, und ich habe zu allen gesagt, rede nicht mit mir, frag mich nichts, guck mich nicht an, macht ganz viele Videos und Fotos, weil ich werde es nicht hinkriegen. Ich werde durchheulen von A bis Z. Er kommt auf die Bühne, bis er geht, ich habe geheult.
Ja.
Wirklich, ich liebe Eminem über alles. Aus so vielen Gründen. Mhm. Auch natürlich, weil ich gerne mit ihm über Münchhausen bei Proxy sprechen würde. Ich habe ja so eine True-Crime-Macke. Mhm. Aber das ist krass, dass du ihn nennst. Wirklich, es ist gruselig. Weil bei der dritten Person bin ich mir sicher, dass du raus bist.
Ich bin gespannt, wer die dritte ist.
Ja, ich sag's gleich.
Für mich ist es also noch vor dieser Adam Sandler-Obsession war eigentlich Eminem immer halt meine Super-Obsession. Und ich verbinde irgendwie alles damit, jede Zeit in meinem Leben, weil es für mich einfach der krasseste Künstler und Mensch ist, den ich so mitbekommen habe bis jetzt. Und ich denke jedes Mal, ich denke immer daran, dass ich mir denke, fuck, ich wäre so gerne früher auf diesen Scheißkonzerten gewesen. Und ich war ja noch ein kleines Kind da, ich hätte es gar nicht so machen können, aber dass ich das nicht erleben kann,
ich checke.
Das tut sehr weh.
Ey, das Krasse ist, also wir beten ja und hoffen alle, dass er wiederkommt. Also ich glaube, ich rede darüber jeden Monat, dass er nochmal nach Deutschland kommt und eine Show spielt. Da müssen wir da auf jeden Fall zusammen hingehen. Weil, wie gesagt, zu der dritten Person werde ich dich wahrscheinlich nicht überreden, mitzukommen. Meine dritte Person, sie ist quasi meine Religion, ist Celine Dion.
Aha.
Ich lebe sie, ich atme sie. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der... Also, bis auf Adam Sandler und Eminem. Das sind so meine drei, für die ich atme. Ja.
Hat sie nicht gerade wieder so was gespielt in Paris oder so? War doch was, ne?
Guck mal, sie spielt demnächst in Paris. Ja. Ich möchte noch mal kurz eine Sache hier ganz klar festhalten. Leute, das geht nicht. Ich habe kein Ticket bekommen. Und ich bin noch mal, guck mal, ich kann kein Wort Französisch. Ich kann trotzdem jeden französischen Song auswendig. Ist das Dedication oder ist das Dedication? Ich muss auf diese Konzerte. Aber es haben bestimmt Leute Tickets gekauft, die keine Die Hard Fans sind und die dann als Reseller sozusagen super teuer verkaufen. Die werden das Geschäft ihres Lebens mit mir machen, weil ich werde eine Niere dafür verkaufen. Nein, ich werde die Niere meiner Freunde verkaufen, wenn es sein muss. I don't care, ich muss auf dieses Konzert. Aber Eminem und Celine Dion und... also anders als Adam Sandler, sind auch so Menschen, ich möchte sie dann auch nicht treffen. Weißt du, wie ich meine? Also ich möchte nicht mit ihnen reden, weil ich Angst habe, dass ich nicht atmen kann, weil ich sie so bewundere. Das habe ich sehr selten, weil ich habe, klar, in 23 Jahren Karriere schon viele Stars kennengelernt und getroffen. Und eigentlich bin ich selten starstruck, aber ich habe so voll dieses Fangirl-Ding. Also ich muss Leuten sagen, das ist so, wie ich dich angequatscht habe bei Marvin, ich muss Menschen sagen, dass ich Fan von ihnen bin. Oder ich muss Menschen sagen, wenn ich was feiere, weil ich einfach denke so, ich würde es ja auch voll gern hören. Ne? Und bis jetzt, zum Glück haben auch alle mal cool reagiert. Aber so, ich hatte so eine Angst, dass ich irgendwie mit Eminem spreche und der ist so nur eine Sekunde nicht nett zu mir oder so. Ich würde sterben, es wäre so schlimm für mich.
Aha.
Weil Adam Sandler war nett, als ich ihn getroffen habe. Er war wirklich sehr, sehr nett.
Das ist so cool, dass du den getroffen hast.
Ja, also weißt du wie? Das ist wirklich, sorry, das muss ich kurz erzählen. Witzig. Meine Freundin hat damals bei KISS FM Interviews gemacht auf Red Carpets. Und jeder in meinem Freundeskreis weiß, ich bin besessen von ihm. Und es war die Kindsköpfe-Premiere. Und das war so ein wie so ein Barbecue-Event oder so. Mit so Sand und so, also ganz weird. Und sie hat mich gefragt, ob ich mitkomme als ihr Kamerakind. Ich habe gar keine Ahnung, wie man filmt. Ich kann nicht mal so ein Foto von jemandem richtig gut machen. Ich so, ja, natürlich mache ich das. Und dann kamen halt die anderen, so Kevin James und Chris Rock und so. Und ich habe wirklich meine Kamera gut gehalten. Ich war super professionell. Und dann kam Adam Sandler, der war vorbei. Ich habe so die Kamera so gehalten, so, oh, so wirklich ihn so angestarrt. Und ich wirklich, es tut mir auch so leid, weil er muss gedacht haben, ich bin so eine Verrückte, weißt du, die ihn gleich absticht oder so. Und am Ende wollte er gehen und ich habe mich nicht getraut, aber meine Freundin hat ihn dann gefragt, ob wir ein Foto zusammen machen. Und er war so nett. Und dann haben wir das erste Bild gemacht und dann guckt meine Freundin mich an und ich merke in ihrem Gesichtsausdruck, es ist nichts geworden. Und er steht da und ich denke so, ich kann ihn jetzt aber nicht nochmal fragen. Und dann sagt meine Freundin so, ey, sorry und so. Und er so, ja, na klar und so. Da war bei mir vorbei. Er war einfach so nett. Er hat zweimal mit mir dieses Bild gemacht. Ich glaube auch, dass wir uns eigentlich an dem Tag verliebt haben, aber dass er gedacht hat, ey, sie wohnt in Deutschland, ja, bringt nichts und so. Ja, Sinn. Mann, Adam, was ist los mit dir?
Auch sein Herz oder so.
Nee, ist okay, Adam, ich checke.
Dein Lieblingsfilm von Adam Sandler, hast du einen im Kopf?
Ja, also der erste, Happy Gilmore, auf jeden Fall. Also diese Aggressivität beim Golfen ist so, guck mal, ich gucke jeden Film, weil für mich ist ein Film mit Adam Sandler wie so für andere 50 Shades of Grey mit, weißt du, wie ich meine so? Ich guck's, ich bin so, mein Gott. Das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme und dann würde ich definitiv auch noch 50 First Dates sagen.
Das ist meine.
Weil es ist einfach, also auch die Mischung mit ihm und Drew, es ist so lustig einfach und ich bin kein romantischer Mensch, so Romantik fällt mir sehr schwer, aber das ist für mich wirklich ein romantischer Film.
Ist mein Lieblingsfilm von ihm. Ich habe vorgestern noch geguckt und habe geweint auf dem Sofa. Wieder, ich habe ihn schon 20 Mal gesehen. Ich habe ihn wieder angeguckt und ich habe wieder geweint. Und es ist mein Lieblings-Sandler-Film und auch Mr. Deeds.
Ja, Mr. Deeds auch großartig. Ja. Es gibt einfach alle Filme sind toll. Ich find's witzig, weil immer, wenn ich mit Leuten spreche, die so sagen, ja, ich feiere ihn auch und so, und dann frage ich, was dein Lieblingsfilm, sagen sie mal, ja, Klick. Und ich bin immer so, ich liebe den Film, aber das ist niemals der beste Film. Never. Deswegen, du bist auf jeden Fall True-Fan. Und Zohan.
Ich kann den
sorry,
mitsprechen.
Aber ich auch. Ich aber so diese Begrifflichkeiten und so. Es sind Hammer. Einfach so witzige Szenen in dem Film. Also
ich hab den schon fast draußen aus der Kategorie von allen anderen Filmen, weil der so krass.
Der ist anders. Ja.
Der ist einfach anders. So ein eigenstehendes Ding einfach. Und der Film ist wirklich heftig.
Ey, das nächste Mal machen wir eine Folge, wo wir uns nur die Lieblingsfilme und Serien durchziehen und ich werde dich in die Welt von Celine Dion einführen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also Eminem und Adam Sandler, wenn ihr das hört, dann müsst ihr kommen, weil ich muss euch fragen, how did you do it? Das sind seine Wünsche, nicht meine. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, Flian. Es war wunderschön, tolles Gespräch.
Ey, und viel Dankeschön. Erfolg bei allem, was du machst.
Dito.
Tour, Live-Shows. Bitte folgt ihm überall, auf TikTok, auf Instagram. Guckt euch seine Videos auf YouTube an. Holt euch die Tickets, es lohnt sich.
So lieb, Dankeschön. Vielen Dank für den... Es war, glaube ich, mit der coolste Podcast, den ich gemacht habe. Ist jetzt richtig schön, Dankeschön.
Danke. Hat euch die Folge gefallen? Dann folgt dem Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und klickt euch bei Insta unter ididit_podcast rein. Hier gibt's noch Videosnippets und Inside-News. Und schreibt mir doch, wer soll als nächstes hier am Mikro sitzen? Und Props gehen natürlich raus an die Teams von Storyhouse Productions und ULIP. Hier im Besonderen an die weiblichen Managerinnen im Hintergrund. Sophie Ambré, die Frau an der Front, Lisa Götz, die Orga-Queen, Jannika Ullhoff, die Frau am Geldhahn und Anna-Christina Meyer, die Möglichmacherin. Und natürlich an mich.
Gib mir eine Minute Zeit.
Bitte. Ding, 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 ding. Wie wird dein Name eigentlich ausgesprochen? Jerry Wiesen oder?
Wiesen.
Wiesen.
Also ich habe es ja erfunden, deswegen ist es eigentlich
egal. Ja, aber ich will da trotzdem
so sag ich's.
Okay.